Leise war gestern, der Time for Metal Podcast.
Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag zu einer neuen Folge Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Ihr hört den Flo am Apparat und ich freue mich, dass wir diesmal auch wieder eine Wunschband da haben, aber gar nicht eine Wunschband von unserem Podcast-Team. Das klingt jetzt blöd, das klingt jetzt so, als wenn ihr nicht erwünscht werdet. Nein, das soll so nicht klingen, sondern es war einfach ein Wunsch von jemand aus dem Team, der diese Band vorgeschlagen hat, und ich bin sehr, sehr glücklich darüber, weil instant hat mich das auch zum Hörer gemacht von der Band Kerrigan, und ich begrüße da mal den Bruno, der Gitarrist von der Band. Moin Bruno.
Ja, hi, servus.
Und Jonas, der Sänger und Gitarrist von eben solcher Band, ist auch am Start. Hi Jonas.
Guten Abend.
Ja, ich schicke mal hier Grüße aus dem Harz. Hier ist es ganz schön, auf jeden Fall in den Breisgau, als wenn ich wüsste, wie es da wäre, weil da war ich nämlich noch nie. Aber ich hoffe, bei euch ist es auch schön.
Bei uns ist immer sonnig und ja, gutes Wetter, hohe Temperaturen. Aber Jonas wohnt gar nicht ganz im Breisgau.
Aber bei uns sind die Temperaturen auch hoch. Also
ihr seid heiß, sagt er.
Auf jeden Fall, ja. Also ich wohne ein bisschen weiter bei Pforzheim. Auch da kann es schön sein.
Sehr schön. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, der Jürgen aus dem Team hat euer Album rezensiert, oder zwei Jürgens haben zwei eure Alben rezensiert. Ihr habt nämlich das Kunststück geschafft, mit Lone Wanderer, eurer anderen Band, und Kerrigan, über die wir heute mehr sprechen wollen, jeweils fast die Höchstnote bei uns im Magazin Time for Metal abzuholen. Unsere beiden Jungs im Team haben dafür gesorgt. Und ja, wie gesagt, der eine hat gesagt, pass auf, hol dir die Jungs doch mal in den Podcast. Die haben immer was zu erzählen. Und das hat mich dann auch umgehend dazu gebracht, natürlich euer Material zu hören. Und ja, zack, habt ein Fan mehr.
Das hört man für gern. Beide Bands oder nur für die eine?
Ja, leider nur für die eine. Also wir reden schon automatisch heute über Kerrigan, einfach weil Doom ist echt so ein Genre, wo ich nicht ganz so viel rausgewinnen kann. Also es gibt auch Doom-Bands, die ich tatsächlich höre. Aber das heißt jetzt nicht, dass euer Doom-Material irgendwie schlechter ist oder so. Das ist einfach nur nicht meine Welt.
Alles gut. Ist wichtig zu wissen, welchen Charakter man vor sich hat.
Ja, wir befinden uns heute sowieso für unseren Podcast mal völlig auf anderem Terrain. Also wer unseren Podcast regelmäßig verfolgt, weiß, wir sind viel im Metalcore unterwegs. Ich selber bin Prog-Hörer, wir hatten aber noch gar nicht so viele Prog-Bands da. Bin aber auch von der ersten Schule an auch mit Heavy Metal und Power Metal und diesem ganzen Umgebung, mit dieser ganzen Umgebung warm geworden und aufgewachsen und so weiter. Also da kenne ich mich auch immer noch aus, allerdings bin ich da jetzt ein bisschen abgedriftet in den letzten Jahren. Und es ist tatsächlich so, wenn mal eine Band aus dem Genre, ja, klassischem Heavy Metal kommt, dann muss sie mir schon irgendwie auffallen oder mir einer unter die Nase reiben, so wie es jetzt der Jürgen getan hat. Aber das läuft ja. Ja, danke Jürgen, auf jeden Fall. Ja, das hat auch gut funktioniert. Ja, wir reden auf jeden Fall später noch ein bisschen mehr über Kerrigan, und jetzt wollen wir erstmal gucken, was die erste Runde Themenroulette so hergibt. Bruno hat gerade gesagt, er hat es nochmal gelesen, unser Skript. Dann weißt du bestimmt auch, wie das Themenroulette funktioniert.
Du wirst mir gleich ein Thema vorstellen und darüber werden wir sprechen. Mehr weiß ich leider auch nicht, aber bin gespannt, was da kommt.
Fast. Also ich weiß das Thema auch noch nicht. Der Zufallsgenerator weiß es nämlich. Es ist halt so, dass wir hunderte von Themen über die Jahre gesammelt haben in einem Zufallsgenerator, den ich jetzt gleich betätige. Und der wird uns einfach das Thema vorgeben. Deswegen ist es mal ganz schön, keiner kann sich so richtig vorbereiten. Wichtig dabei zu wissen ist, wir reden exakt 10 Minuten über dieses Thema. Und 10 Minuten heißt, wenn der Timer klingelt, wird auch derjenige im Satz weggehauen.
Alles
dann
klar.
Machen wir das mal so. Ich guck mal, was der Zufallsgenerator hier so kommt. Wir haben heute das Thema, das da lautet, schnell, schneller, am schnellsten. Ja, okay, also in dem Fall können wir schon mal nicht über Lone Wanderer reden, jetzt in dem Fall, das geht nicht. Weil dann wäre es langsam, langsam am langsamsten oder so.
Ich wusste nicht, dass auch schlüpfrige Themen kommen können,
ja,
aber das ist okay.
Also wir können jetzt auch nur über Pornofilmtitel reden, 10 Minuten lang, das können wir auch gerne
machen. Sehr gut, also.
Ja, okay, Bruno, aber das hat ja schon mal einen Bezug. Ja gut, ich denke jetzt natürlich in dem Kontext hier trotzdem an Musik. Ja. Wir haben mit Kerrigan ganz oft, ich fange jetzt trotzdem kurz mit Kerrigan an, wir kriegen oft die Frage oder die Feststellung, ihr seid ja so viel im Mittempo unterwegs, damit werden wir öfter mal konfrontiert, ist so mein Eindruck, dass die Leute auch schon auf der ersten Platte uns immer mit dem Tempo konfrontiert haben, was ich nie so ganz verstanden habe. Und ich glaube, Jonas, wir beide haben ja auch schon öfter mal diskutiert, was braucht es eigentlich im Metal? Und für uns beide ist jetzt Geschwindigkeit nicht das große Thema. Zwar darf es gerne schneller zugehen als im Doom natürlich, aber ich glaube, wir beide sind jetzt nicht so die Speed-Metal-Freaks, die ja auch in der Musik, die wir hören, jetzt unbedingt auf Tempo setzen. Oder Jonas, wie ist das bei dir?
Ja, also ich merke es selber, wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich meine, wir hören ja verschiedene Genres, aber wenn es jetzt um Heavy Metal geht, meine Lieblingsband ist da mit Abstand Judas Priest und meine Lieblingssongs bei denen sind auch meistens die Mid-Tempo-Dinger, wo man einfach eine Faust heben kann. Also da denke ich jetzt an Rock Hard Ride Free. Das ist so ein Übersong für mich und jetzt nicht unbedingt Free Wheel Burning. Der funktioniert dann live natürlich auch immer und reißt einen mit, aber ja, wenn die Melodien so ein bisschen mehr Raum haben, das funktioniert bei mir auch immer irgendwie besser. Und ich glaube, da haben wir uns gut ergänzt, Bruno und ich, so in unseren Anlagen, die uns am meisten ansprechen.
Ich finde es super, dass du dich gleich als Priest-Fan outest, weil ich muss immer so Kämpfe austragen, habe ich das Gefühl, in der Redaktion. Weil hier sind sehr, sehr viele Maiden-Fans, nichts gegen Maiden, aber ich sage halt immer, Priest besser als Maiden. Und das ist dann halt, dann löse ich wirklich Tumulte aus.
Ja, schön, den Grabenkampf gibt es bei uns ja auch. Also Bruno ist die Maiden-Vertretung und ich bin das Gegengewicht dazu.
Naja, also Grabenkampf würde ich nicht sagen.
Ja, übertrieben jetzt.
Ich feiere Priest auch ab, aber tatsächlich ist es ja echt so, dass Judas Priest jetzt, um beim Thema zu bleiben, tempomäßig schon eine ganze Schippe mehr drauflegen als Maiden jetzt und mit Sicherheit auch technisch die besseren Musiker waren. Ich glaube, das kann man neidlos anerkennen. Ja.
Ich habe jetzt gerade an meine Anfänge zurückgedacht, als ich angefangen habe, Metal zu hören. Gab es da bei euch auch diesen Punkt, ich hatte den, dass es immer schneller, härter, lauter werden musste sozusagen. Also man hat immer nach dem nächst besseren Extrem gesucht, bis das dann irgendwann so langweilig wurde über Jahre hinweg, dass man wieder zu irgendwas anderem zurückgekehrt ist. Jonas nickt schon.
Ja, aber absolut, weil es trifft es echt perfekt. Ich habe letztens mal so ein Interview beantwortet und da war die Frage, benenn mal die 5 wichtigsten Alben für dich als Musiker. Und da bin ich auch durchgegangen, was mich so jetzt in der Metal-Historie für mich geprägt hat. Und da ging es wirklich los mit Hammerfall damals. Langsam, oder was heißt langsam, die waren auch teils schnell, aber halt so Power-Metal. Dann ging es relativ schnell so eine Geschrei-Richtung mit Children of Bodom und von da an wurde es dann eigentlich immer härter und schneller, dass ich irgendwann beim Black Metal gelandet bin. Und irgendwann wird man dem ein Stück weit wieder überdrüssig und geht halt in eine andere Richtung wieder und da kam es bei mir eben auch wieder zum Heavy Metal und die Phase hält jetzt relativ intensiv auch noch an. Von daher kann ich das gut nachvollziehen. Also die Entwicklung geht eigentlich immer rapide nach oben. Aber dadurch, dass alles im Leben so sich verhält, ist auch das eine Wellenbewegung, meiner Erfahrung nach. Und deswegen kann es auch genauso in die andere Richtung gehen.
Aber du bist komplett mit Metal eingestiegen, oder? Bei dir war das erste, sage ich mal, mit dem Musikgeschmack direkt dann auch diese Metal-Schiene, soweit ich weiß.
Ja, halt, also gut, ganz früher natürlich auch hier Limp Bizkit und Linkin Park, so eine Grundschule. Das hat man, denke ich, am meisten aufgeschnappt, aber die richtige Metal-Band für mich ist einfach Hammerfall gewesen. Ja.
Ja.
Bei dir? Ja, du bist ja tatsächlich genauso aufgewachsen, wie das bei mir der Fall war. Also ich habe schon mit 7, 8 Jahren angefangen, Metal zu hören, weil ich einfach einen älteren Bruder hatte, der mir das ganze Zeug schon zugeschustert hat. Mein erstes eigenes Album war dann die Walls of Jericho von Halloween. Das heißt, ich musste mich schon relativ schnell steigern, weißt du? Also das war schon hart und schnell. Ich musste schon relativ schnell umswitchen in andere Genres.
Ja, dann wurde ich anders sozialisiert.
Ja, erzähl mal.
Ich kam wirklich so über den klassischen Rock irgendwie. Das war das Erste, was mich begeistert hat. So The Who, Led Zeppelin, später ganz viel Dire Straits auch, als ich dann die Gitarre auch in die Hand genommen habe. Und ich musste mich an Metal und auch die Geschwindigkeit und die Härte erst ein bisschen gewöhnen. Also bei mir war es tatsächlich auch Maiden, ich habe es ja schon angedeutet. Und das war schon auch so eine Grenzüberschreitung zu sagen, okay, von Dire Straits zu Maiden ist schon nochmal härter, krasser, was natürlich im Endeffekt heutzutage witzig klingt, aber das war so eine Schwelle, über die ich drüber musste. Und dann kam ein ganz kurzer Ausflug, wo es wirklich immer schneller werden sollte. Er ging auch so Richtung Halloween und so ein paar Power-Metal-Bands. Und dann aber kam, ich weiß gar nicht mehr wieso, aber ich so um 2009, 2010 rum, kam so dieser derbe Doom-Metal-Einschlag und da ist es dann irgendwie auch dabei geblieben. Mit Candlemass war damals so die Hauptband natürlich. Mhm. Ja, und dann ging es bei mir genau in die andere Richtung, eben weil ich das immer langweiliger fand, weil egal wo du geschaut hast, online, alle wollen härter, schneller, krasser. Und ich fand damals, das war wie so ein Punk-Statement zu sagen, wir spielen langsam und noch langsamer und noch langsamer. Ja, bis hin zu dem extremen Funeral Doom, wo wir dann mit Jonas ja auch gemeinsam aktiv waren. Und das dann halt so weit ausreizen, dass man das Tempo an die Stelle bringt, bis irgendwie alles auch droht langsam zu zerfallen. Ne? Also wenn du irgendwie so unter eine gewisse BPM-Grenze kommst, dann nimmst du das ja auch gar nicht mehr als Takt wahr. Und das fand ich irgendwie immer spannend. Aber trotzdem, diese Heavy-Metal-Liebe ist geblieben. Nur so dieses komplette Seitenwichsen, damit kann ich wirklich wenig anfangen.
Das war ja auch relativ schnell schon. Wenn wir zurückgehen in die 80er, wo ich ja ganz wohl fühlt, auch mit Kerrigan, das ist halt so schnell passiert, dass alles irgendwie schnell krass und extrem wurde. Dann hattest du das erste Metallica-Album, die Kill 'Em All, dann hattest du Walls of Jericho, habe ich gerade schon erwähnt. Du hattest natürlich Raining Blood von Slayer und so weiter. Viel krasser konnte es denn gar nicht mehr werden, außer dass natürlich dann eine riesen Death- und Black-Metal-Bewegung kam, irgendwie auch in den 90ern. Aber ja, es war relativ schnell auserzählt. Aber wie du sagst, Bruno, sozialisiert wurde ich auch noch früher anders, bloß da noch nicht wirklich wahrgenommen. Einfach durch meinen Vater auch mit diesen Bands, die du erwähnt hast. Bei mir war es dann, ja, weiß nicht, The Doors, Pink Floyd und solche Sachen, die mein Vater gehört hat. Die sind natürlich dann auch irgendwo hängen geblieben. Und da bin ich dann auch später wieder zurückgekehrt, als dann die extremen Sachen ausgelutscht waren.
Ja, vielleicht muss man auch unterscheiden, was man mit schnell und extrem meint. Also wenn du jetzt zum Beispiel Slayer ansprichst oder für mich sind so frühe Sepultura-Alben auch mit so extrem schnell und hart. Und das, was wir aber heute oft als schnell und hart verstehen, diese modernen Produktionen, finde ich, die sind halt einfach minderwertig im Vergleich zu den 80er-Scheiben, die vielleicht nicht ganz so frickelig waren, aber irgendwie trotzdem einfach härter und teilweise auch schneller sich anfühlen, weil sie einfach natürlicher klingen. So geht es mir oft. Also es geht gar nicht jetzt so sehr darum, ob die Band jetzt krass spielt oder nicht, sondern auch, wie es halt rübergebracht wird.
Ja, das kommt dann wirklich auf die Zeit an, wie du schon sagst. Also das ist halt auch der Grund, warum ich dann eher nochmal eine alte Creator auskrame und denke mir so, das klingt irgendwie organisch extrem sozusagen, weil sie zu dem Zeitpunkt konnten sie das extrem so machen. Und bei uns im Team wird viel Lorna Shore abgefeiert und das ist Musik, die mich extrem langweilt nach mindestens 20 Minuten. Ja. Weil allerdings, ich denke irgendwie, ich habe den gleichen Song immer noch an.
Was ist das für eine Richtung?
Lorna Shore ist Deathcore.
Ach so, ja, okay.
Also ich bin schon viel im Metalcore unterwegs, teilweise auch im Deathcore, aber das ist halt so eine Band, die gehypt ist in den letzten Jahren, das kann man nicht anders sagen. Also das ist wirklich, die stehen auch ganz oben auf den Billings und die haben auch ihre Daseinsberechtigung und die haben Wahnsinns-Schauter, aber das ist halt so Musik. Ja, ich glaube, Bruno hatte das gerade schon im Hinterkopf, dieses Überproduzierte und 10.000 Spuren und irgendwie die Drums klingen halt extrem getriggert und solche Sachen.
Ich glaube, das ist auch irgendwie genau das Problem, wenn ich das nur kurz sagen darf, dass man einfach, du hast es ja schon gesagt, Flo, quasi in den 80ern hat man schon, was Schnelligkeit anging, so Riesenschritte gemacht. Irgendwann gab es ja gar nichts mehr anderes mehr, außer dass man im Sound immer einen weiteren drauflegt und dann kommt man halt zu so getriggerten, hochkomprimierten Produkten, die dann halt einfach nach genau dem Wix klingen, auf dem man dann halt irgendwann keinen Bock mehr hat. Aber gerade wenn du sagst Deathcore, irgendwo, das ist wiederum aber auch so ein Abwechslungsmoment, was cool sein kann. Also egal, wie getriggert es ist, wenn man eigentlich nur sich dann in so 80er-Material dann bewegt oder halt in so, keine Ahnung, Easy-Listen-Produktion, sind solche Dinger dann aber auch mal wieder cool.
Einfach. Das war der perfekte Schlusspunkt. Das waren nämlich genau 10 Minuten. Ich musste dich fast nicht unterbrechen. Also das, man kriegt die 10 Minuten schnell voll. Das stellen wir immer wieder fest so in unserem Podcast. Und nur noch mal abschließend dazu zu sagen, ja, ist tatsächlich so. Also am schönsten ist es, wenn man sich aus allen Genres irgendwas fischen kann, dann macht es am meisten Spaß. Aber ihr fischt gar nicht in so wahnsinnig vielen Genres mit Kerrigan, um das Ganze mal wieder umzukehren. Ja, also ihr seid vom Alter her, würde ich euch jetzt einfach mal einschätzen, wir sind da im ähnlichen Alter, wir sind so in den 80ern geboren, glaube ich alle. Würde ich behaupten, oder?
Ich glaube, nur du.
Ja. Nur ich? Dann seid ihr sogar noch jünger als ich.
Ja.
Umso berechtigter die Frage, Bruno.
90s Kids.
Warum spielt ihr denn solchen alten Scheiß?
Weil es einfach geil ist. Ganz einfach. Naja, wir haben ja schon drüber gesprochen. Wir hören halt die Musik. Wir machen das, was wir gerne hören. Und das ist halt 80er Heavy Metal. Mit einer gewissen Rockanleihe, vielleicht der einen oder anderen Anleihe auch aus so 80s New Wave Melodien, vielleicht wird uns auch manchmal unterstellt, sag ich mal, stimmt wahrscheinlich auch, aber wir sind halt einfach riesen Fans und so wie wir die Band damals gegründet haben, war das, als wir gemeinsam von Wolf die Edge of the World gehört haben, geniale Scheibe von 84 und ich glaube, da hatten wir so einen ganzen Heavy Metal Abend, Jonas, ne?
Oh ja. Also
Heavy Metal sieht dann wie aus?
Ja, zum einen eben, dass man daheim Musik hört und dann bei ein paar Bier sich schon das Ganze hochschaukelt. Und ich glaube, das war dann sogar noch verbunden mit einem zusätzlichen Heavy Metal Abend in so einem Freiburger Laden. Grüße gehen raus ans Cheers. Macht mal bitte wieder einen Heavy-Metal-Abend oder Heavy-Metal-Kneipe oder wie das damals hieß. Ich glaube, das gibt es, wenn es hochkommt, alle 2 Jahre mal. Und wir haben einen magischen Moment einfach da in Cheers gehabt. Und ich glaube, das war wirklich so mit einer der Kernmomente überhaupt, warum wir gesagt haben, hey, lass auf jeden Fall da auch noch so ein Heavy-Metal-Projekt starten. Und da waren wir dann ab dem Zeitpunkt auch wirklich hinterher, dass da eine Demo rauskam.
Ja, also für mich auch. Für mich war das die Geburtsstunde und ja, wie gesagt, haben wir ganz viel alten Scheiß gehört und hat uns ja auch immer begleitet, ne? Also Thema Heavy Metal 80er, was wir uns alles hin und her geschickt haben, um auch erstmal abzuklären, was finden wir eigentlich geil, weil wir kannten uns ja auch eher aus dem Doom Metal Kontext mit der anderen Band. Ja, und da, also ich habe da ganz viel von Jonas entdeckt. Ich glaube, ich habe ihm auch die eine oder andere komische Sache geschickt, die er dann geil fand. Und so hat sich das halt entwickelt. Und natürlich ist es schon so, dass man immer kauziger auch wird, ne? Also wir haben uns jetzt nicht irgendwelche Maiden- oder Saxon-Alben hin und her geschickt, sondern halt irgendwelches komisches Zeug, was mit viel Glück vielleicht irgendwann mal noch eine High-Roller-Nachpressung bekommt.
Ja. Also das heißt, ihr habt denn beim besagten Heavy-Metal-Abend auch wirklich Platten aufgelegt? Oder wie habt ihr das denn gemacht?
Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube aber schon, ja. Wir haben doch bei mir gesessen, ein paar Platten gehört, bisschen
digital. Du hast auf jeden Fall The Chameleons aufgehört, um übrigens noch auch weitere Einflüsse auch zu nennen von Kerrigan. Und zwar Chameleons mit der Script of the Bridge. Das war so ein Moment, aber dann natürlich auch genau Heavy Metal. Und ja, also ja, auf was will ich überhaupt raus? Weiß ich nicht. Aber das war so,
warum wir Heavy Metal machen.
Genau, warum macht ihr überhaupt Heavy Metal? Nee, also ich finde es cool, wenn ihr auf jeden Fall ein paar Namen droppt, die jetzt nicht jeder der Zuhörenden auf jeden Fall kennt, weil mit Judas Priest oder Maiden, also wer die von euch Zuhörenden nicht kennt, der kann jetzt ausschalten.
Ja.
Der ist verloren. Ich musste daran denken, weil ich habe gerade auch so eine Streaming-Abstinenzphase. Diese ganzen Streaming-Dienste haben mich irgendwie genervt und überfordert und irgendwie abgefuckt und habe meine ganzen CDs irgendwie, damit ich sie wenigstens auf dem Handy unterwegs hören kann, so ein bisschen digitalisiert. Und da kamen dann natürlich auch so ein paar alte Sachen zum Vorschein. Wo ich denn dran denken musste, als ich eure Musik gehört habe, das war unter anderem Stormwitch zum Beispiel. Das wäre so eine Band gewesen, die ich so ein bisschen im Hinterkopf hatte bei eurer Musik. Oder sogar die allererste Fates Warning, die Night on Brocken. Das wäre halt auch so ein Ding, wo ich dachte, ja okay, da könntet ihr doch ganz gut reinpassen eigentlich in die Sache. Und ja, wer jetzt überhaupt nicht weiß, Kerrigan, was ist das? Wo kommt ihr her? Wir haben es gerade schon gesagt. Also ihr habt vorher Lone Wanderer schon zusammen gehabt und dann 23 euer erstes Kerrigan-Album Blood Moon rausgebracht, was sehr, sehr gut in der Szene angekommen ist. Also ihr habt den Kollegen vom Death Forever irgendwie auch Award gewonnen, sage ich jetzt einfach mal, oder Newcomer Award. Mhm. Abgeräumt.
Ein Fanboot, ja.
Ja. Ja, Bruno, sag doch nochmal, also wie ist das, wenn man jetzt sagt, okay, ja, wir starten jetzt einfach noch ein neues Projekt, mal gucken, was draus wird. Und dann geht das eigentlich ziemlich steil.
Ja, da musst du noch 3 Jahre vorher ansetzen. Okay. Wir haben ja noch eine Demo gemacht, 2020, die auch den wunderschönen Namen Heavy Metal 2020 trägt. Und das war damals für uns, also es kam aus einer Lone Wanderer Probe, muss man einfach so sagen. Da haben wir zwischen 2 Songs irgendwie so ein Heavy Metal Riff zusammen gespielt, gejammt, fanden das irgendwie geil. Und ich glaube, wir haben es auch ein bisschen überzogen, die Zeit, wie wir 2 da rumgespielt haben. Und die anderen wurden dann schon etwas ungeduldig. So dass wir dann gesagt haben, okay, das müssen wir vielleicht mal außerhalb von Lone Wanderer weiter verfolgen, wenn wir da schauen wollen. Ja, und dann, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber irgendwann war es dann soweit, dass wir 2 uns mal hingesetzt haben und einen Song geschrieben haben. Der wurde dann später Intruders. Und witzig war damals noch, dass wir die Hälfte im Proberaum irgendwie so angezockt haben. Und dann sind wir essen gegangen und haben beim Schnitzel, das weiß ich noch ganz genau, uns diesen Text ausgedacht und auch, wie man vielleicht den Song strukturieren könnte. Also die Hälfte ist dann irgendwie so im Kopf passiert. Und ich glaube, was bei mir einfach damals schon hängen geblieben ist, ist, dass einfach richtig krasse Chemie da irgendwie ist, Songwriting-technisch. Ich kann dem Jonas irgendwas vorspielen, der hat sofort entweder die passende Gitarre dazu oder den passenden Gesang und umgekehrt genauso. Und deswegen war das ganz natürlich. Dann haben wir gesagt, alles klar, wir machen einfach mal ein Tape. Scheißegal, wir hören zurzeit diesen kauzigen Heavy Metal, da machen wir jetzt selber was. Wir machen so kauzig, wie es nur geht. Wir nennen das Ding Heavy Metal 2020, weil es in diesem Jahr rauskommt. Und dann haben wir das aufgenommen, das Teil. Über fucking Kill Records kam das dann raus. Schönes Label, das auch uns damals mit Lone Wanderer viel unterstützt hat. Ja, und das war so der Grundstein. Und über dieses Demo-Tape ist dann High Roller Records auf uns zugekommen und hat uns angefragt, ob wir dann die von dir angesprochene Platte Plattenmon aufnehmen wollen.
Klingt dann Heavy Metal 2020 auch so ein bisschen nach Pandemie-Langeweile? Also das heißt, man sitzt zu Hause rum und muss irgendwas Konstruktives tun.
Ja, stopp. Nee, scheiße, doch, genau so war es. Oh Gott, ich hab's schon verdrängt. Aber das war tatsächlich so, dass wir weite Teile von Heavy Metal 2020 dann auch wirklich während Corona noch fertig gemacht haben. Also viele Ideen waren schon vor dem ersten Lockdown da und ich kann mich noch dran erinnern, das war auch so die Hochphase da von der ersten Heavy-Metal-Euphorie von uns. Da haben wir Riot City und Traveler noch in Mannheim gesehen. Ich glaube, das war eines der letzten Konzerte, was man überhaupt so mitnehmen konnte.
Das war ein Tag vor dem Lockdown.
Ach du Scheiße. Okay. Ja, und danach, wir waren on fire und dann wurde alles zugemacht. Und dann hat man aber auch genügend Zeit an der Hand, um da wirklich uns dahinter zu klemmen.
Hinter ich Gitarren wollte da auch gerade gar keine alten Wunden aufreißen. Das ist so ein Thema, was wir eigentlich alle vergessen wollten.
Ja, bitte.
Deswegen beamen wir uns jetzt einfach mal ganz schnell ins aktuelle Jahr 2026. Fast exakt einen Monat alt ist euer Album Wayfarer auf dem Tag, an dem wir hier aufnehmen. Nichts gegen das Album Blood Moon, das war schon echt cool, ne? Aber das Wayfarer-Album, das hat es mir echt angetan, muss ich sagen. Also das läuft jetzt bei mir auch schon seit ein paar Tagen teilweise in Dauerschleife. Hat sich da nochmal irgendwas verändert in den Jahren oder seid ihr einfach genauso blind da rangegangen, so nach dem Motto, ja, wir haben das einfach, die Chemie ist da und wir hauen das jetzt einfach so raus oder hat sich da nochmal irgendwas verändert?
Also so einfach raushauen, das wäre natürlich immer das Ideal. Ich meine, während Corona war es bei... Ach, scheiße, das habe ich schon wieder gesagt. zu Heavy Metal 2020 und Blood Moon hatten wir aus Gründen ein bisschen mehr Zeit. Bei Wayfarer war es tatsächlich so, dass wir uns einen Zeitplan stecken mussten. Und da war es so, wir hatten schon einiges an Material geschrieben, weil der wirklich, wir beide haben relativ viel Output auch schon während der Blood Moon Phase gehabt, dass es dann im Endeffekt aber nicht aufs Album geschafft hat, also nicht aus Qualitätsgründen. Da hat man schon so einen Grundstock, mit dem man anfangen konnte fürs weitere Songwriting und als wir halt gemerkt haben, da ist genügend Material da und wir haben jetzt gerade die freien Räume, sag ich mal, haben wir uns auch wirklich einen Plan gemacht, um uns da komplett drauf zu fokussieren. Und dann haben wir das, ich weiß nicht, wie lange war das? War das ein halbes Jahr, das wir da genau geplant haben? Also mindestens ein halbes Jahr, wo wir wirklich Sessions eingeplant haben, an jedem zweiten Wochenende gefühlt. Und dann ging es in großen Schritten da eben auf die Produktion zu.
Also ich glaube, der Vorteil, den wir hatten, ist, dass wir von Blood Moon wussten, was können wir, was funktioniert gut. und auch wie können wir arbeiten. Man muss da vielleicht dazu sagen, dass, wie gesagt, Jonas und ich wohnen ungefähr 1,5 Stunden Autobahn voneinander entfernt. Das heißt, unter der Woche können wir quasi nichts machen. Wir haben dann damals auch in der ausgepiepsten Zeit teilweise über Remote, über irgendwelche Zoom-Sessions versucht, Musik zu machen oder uns Songs zu schreiben. Jetzt bei Wayfarer war es dann einfach so, dass wir uns im Vorhinein ja diese Termine festgelegt haben und dann, wie gesagt, wirklich fast jedes Wochenende aufeinander saßen, entweder im Proberaum bei mir oder bei Jonas zu Hause, mit Recording Equipment entsprechend eingerichtet, 2 Tage durchgezogen. Und das war ganz unterschiedlich. Also teilweise haben wir Songs finalisiert, die wir schon eine Weile liegen hatten. Es gab aber auch mal Sessions, zum Beispiel der Tag, an dem wir Icewitch geschrieben haben, der ist mir noch sehr gut in Erinnerung, wo wir eigentlich was ganz anderes aufnehmen wollten und dann hat irgendwie nicht funktioniert. Dann haben wir gesagt, dann schreiben wir jetzt was und da ist dann Icewitch draus geworden. Wie ich finde, einer meiner Lieblingssongs auf dem Album und der hatte auch wieder mal sowas ganz Spontanes. Also es ist eine Mischung. Wir haben teilweise uns mehr auf die Stärken und Schwächen wirklich auch konzentriert und gesagt, okay, was sollten wir machen, was können wir machen? Aber es sind auch wirklich wieder so 1-2 Dinger dabei, die, glaube ich, nur funktionieren, wenn man Jonas und mich in einen Raum einsperrt und sagt, guck mal, was dabei rauskommt.
Du hast die perfekte Steilvorlage geliefert, weil an dieser Stelle spielen wir immer gerne einen Song von dem aktuellen Album und du hast gerade schon einen genannt, dann nehmen wir den auch einfach auch glatt mal. Der ist nämlich auch in den Anspieltipps von dem lieben Jürgen und dann hören wir an dieser Stelle einfach mal rein in The Icewitch von Wayfarer. Ja, das war, wie eben schon gesagt, The Icewitch vom Wayfarer, vom aktuellen Album. Bruno, du hast schon gesagt, gehört zu deinen Favoriten. Kannst du dazu irgendwie, oder auch Jonas, oder wer von euch kann da mehr zu sagen, was textlich auch dahinter steckt bei dem Song? Oder was wir jetzt, haben wir da irgendwie ein Konzept? Haben wir da irgendwo einen roten Faden auf diesem Album?
Es gibt, ich muss es jetzt erzählen, dass es jetzt in einem deutschen Interview vorkommt, ist lustig, weil wir tatsächlich noch nicht drauf angesprochen wurden, aber es gibt im US-sprachigen Raum ein Phänomen oder so ein Skandal aus den 90ern. In dieser Eiskunstlauf-Szene, vielleicht schon mal von gehört, gab es eine sogenannte Nancy Kerrigan. Der wurde dann irgendwie bei irgendwelchen Olympischen Spielen die Kniescheibe zertrümmert. Das war halt so ein Sportskandal, so ein Attentat. Hat mit uns eigentlich überhaupt nichts zu tun, aber lustigerweise wurden wir in mehreren Kommentaren, die dann meistens aus dem US-sprachigen Raum kamen, auf diesen Sachverhalt angesprochen und ob wir uns nach einer Eiskunstläuferin benannt hätten. Das war das erste Mal, dass ich damit in Berührung konnte. Ich habe dann das ganze Thema mir mal durchgelesen und dann fand ich sehr schön, dass die Attentäterin, die dahinter vermutet wurde, eine Frau Tonja Harding, die wurde in der US-Presse The Ice Witch genannt. Und das ist lustigerweise so eine Side-Story zu diesem Song, weshalb wir einen Song haben wollten, der so heißt.
Das ist eine richtig coole Side-Story. Ich bin nämlich auf diesen Namen Nancy Kerrigan gestoßen, als ich nach euch gesucht habe, aber habe das nicht weiter verfolgt, weil ich dachte, ja, okay, was soll ich mich da jetzt reindenken? Umso es cooler, also, dass ihr drauf mal angesprochen wurdet, ja.
Es ist als quasi eine Hommage an diejenigen, die uns damit verbinden, dieser Songtitel, wobei der Text natürlich... Ja, der kam uns dann, glaube ich, in typischer Kerrigan-Manier. Ne? Wir haben uns eine nette kleine Fantasy-Story ausgedacht und dazu einen Text um
den Song gebaut. Das heißt, einzelne Songs sind einzelne Stories oder gibt es da irgendwo auch Verbindungen dann über die Alben hinweg?
Ja gut, tatsächlich. Vielleicht hört man das oder liest man das so raus, wenn man die Lyrics irgendwie so ein bisschen anguckt. Wir haben ja mehrere Facetten, die wir in Lyrics haben. Tatsächlich solche Fantasy-Stories wie Auf Blood Moon wäre das jetzt Against the West Wind gewesen. Für mich ist die Entsprechung von Against the West Wind auf der Wayfarer eben Blood and Steel, wo wir uns irgendwie in denselben Gefilden bewegen. Mhm. Oder damals zu Demo-Zeiten hat Bruno ja unseren ersten Song angesprochen, Intruders. Da war Eternal Fire so ein Follow-up dazu zu der Story. Zumindest habe ich das so in meinem Kopf gehabt. Ich habe mich in dasselbe Szenario reinversetzt. Aber an sich haben wir jetzt nicht vorab gesagt, hey, wir wollen da auf jeden Fall die Songs miteinander verknüpfen. Es war eher so, dass die sich ja teils durch Zufall und teils durch wirklich sich dafür Zeit nehmen und sich Gedanken machen und sagen, jetzt müssen wir mal auch wirklich für den Songtitel, den wir da haben, auch einen passenden Text finden, sollen sich die Lyrics irgendwann ergeben. Und bei Wayfarer ist das Schöne, ehrlich gesagt, dass da thematisch wirklich auch so ein roter Faden trotz allem noch irgendwie sich durchs Album zieht. Also passend auch eben zu dem Cover und zum Backcover. Da haben wir schon irgendwie, glaube ich, ein Thema gefunden, dass da ja, gibt es in eigentlich allen Songs so ein bisschen Versatzstücke davon.
Ja, wer unseren Podcast verfolgt, der weiß, dass ich so random Fragen zu irgendwelchen Konzepten, Songtexten oder zum Bandnamen eigentlich hasse. Aber umso cooler, wenn wir jetzt auch die Eiskunstlauf-Fans mit reinkriegen in den Podcast. Und wir können auch gleich nochmal umswitchen in die andere Richtung, die auf jeden Fall Fans im Heavy Metal sind. Das weiß ich definitiv und ich weiß auch, dass einige Kumpels von mir froh sein werden, wenn ich das Thema anspreche. Ich weiß nicht, Bruno, wolltest du gerade noch was dazu sagen?
Ich wollte nur sagen, die Frage, die kriegt man ja immer auch als Musiker oder auch als Band. Was ist das Konzept, was ist die Bedeutung hinter dem Song? Ich glaube, jetzt gerade im Bereich Heavy Metal gehen wir da relativ unverkrampft dran. Also ja, wenn ich eine alte Maiden-Platte auflege oder irgendwas anderes, dann frage ich mich auch nicht, was besingen die da eigentlich, sondern ich tauche einfach ein. Es ist ein gewisses Klangbild, irgendeine Landschaft wird da gemalt, auch mit dem Text, und ich tauche da einfach rein und genieße das und kleine, kurze Form von Eskapismus und dann ist es auch wieder vorbei.
Wenn ich diese Random-Interview-Frage stelle, dann hoffe ich immer, dass sowas passiert wie gerade eben, ne? Dass dann jemand noch diese Side-Story raushaut. Aber es gibt auf jeden Fall eine Side-Story zu eurem Namen und dann müssen wir mal die ganzen Gamer unter unseren Hörern grüßen, auf jeden Fall.
Sehr, sehr gut.
Also über viele Umwege hinweg seid ihr von einem Hauptcharakter, von der kultigen und sehr beliebten Videospielreihe StarCraft auf Kerrigan gekommen. Da gibt es eine Hauptcharakter, sage ich jetzt mal, Sarah Kerrigan. Ja, wer mag mir von euch was dazu sagen, wie das dann so vom Rücken durch die Brust ins Auge kam?
Darf ich kurz noch was sagen? Nochmal die Brücke zum Eiskunstlauf, denn auch Denn auch, das wusste ich vorher auch nicht und deswegen ist das so genial. Ja, wir haben uns nach diesem StarCraft-Charakter benannt, aber auch Blizzard Entertainment haben diesen Charakter nach dieser Eiskunstlauf-Geschichte benannt, denn es gab im Konkurrenzspiel Command & Conquer eine irgendwas Harding, die eben...
Tanja, oder?
Oder eine Tanja, nee, genau. Und dann haben wir, genau. Und Tanja und das Tonja Harding war eben diese Widersacherin, diese Eiskunstläuferin. Und auch da steckt das quasi schon drin und wir haben das dann damit unbewusst geerbt. Aber ja, wir haben uns nach dieser Bösewichtin im Spiel genannt, ja.
Das heißt, ihr seid das, was eigentlich so der typische Heavy-Metal-Fan ist. Ihr seid Nerds, ihr seid Gamer, ihr seid Heavy-Metal-Fans, ihr seid das volle Programm.
Also es macht auf jeden Fall auch einen Teil von uns aus, denke ich mal. Also ich meine, der Ansatz war jetzt nie, das Thema StarCraft in den Vordergrund zu stellen, sondern es war eher so, wir hatten ein Heavy-Metal-Projekt, die Musik ist komplett das Ding, was da war, und dann sucht man sich ja halt einen Namen und so entstand auch einfach kam ja auch auf Kerrigan. Irgendwie war es so ein Schnellschuss im Proberaum, hey Kerrigan, das klingt doch irgendwie cool, und da blieb das einfach auf so ein paar Projektdateien von uns hängen und irgendwann gewöhnt man sich dran und sagt, irgendwie klingt es auch doch wirklich cool. Und dann bleibt es halt hängen. Aber ja, wir beide sind so StarCraft-Fans schon lang vor Kerrigan gewesen, vor der Band, und ich spiele es auch immer noch. Ich habe vor kurzem erst die Kampagne wieder von Wings of Liberty durchgespielt. Das ist so eine Tradition von mir. Das passiert immer mal wieder. Deswegen, ich habe auf jeden Fall noch einen aktuellen Bezug dazu.
Ja, und ohne dass ihr es wolltet, landen jetzt alle Eiskunstlauf-Fans und alle Gamer auf eurer Website.
Ist doch schön, dass man diese zwei Szenen mal vereinen kann, oder?
Ja, also absolut. Ja. Besser hätte ich es gar nicht machen können. Ja, ich würde sagen, wir hauen nochmal ins Themenroulette in die zweite Runde, wenn ihr Bock habt.
Na klar.
Und wir gucken mal, dass wir das böse Wort auch nicht wieder verwenden, dass wir nicht so in der Vergangenheit festhängen.
Ich hoffe, das gibt's nicht als Thema.
Oh Gott.
Wir reden jetzt das 10 Minuten, das 10 Minuten über Pandemien, Krankheiten und Tod.
Das Thema gab's tatsächlich mal, aber da, als es noch aktuell war.
Oh Gott.
Nee, jetzt sind wir tatsächlich ganz aktuell. Also der Zufallsgenerator hat ein Erbarmen mit uns. Und das nächste Thema lautet Festival Trends 2026.
Oh. Boah, da fragst du ja die Richtigen.
Ja.
Ja, Trends und die ganzen Oldschool-Metaller hier. Das läuft. Ja, ich gebe das Wort auf jeden Fall wieder an euch zuerst, wer möchte.
Jonas, wann war dein erstes Wacken? Fangen wir doch mal da an.
Mein erstes Wacken war 2010 und da habe ich Immortal gesehen. Es war großartig, weil ich glaube, die waren da wieder, nee, die waren 2007, glaube ich, auf dem Wacken wieder frisch vereint. Aber wie dem auch sei, Wacken 2010 war das erste und einzige Wacken und ist auch einer der Gründe, warum ich eigentlich nicht großartig auf Festivals gehe, weil wenn sie ab einer bestimmten Größe, werden sie für mich einfach zu nervig und ich bin, und ich habe dann einfach Probleme, mich so auf das Wesentliche zu konzentrieren, was ja eigentlich Musik sein sollte, aber ich schaffe es spätestens an Tag 2 nicht mehr, einen Kopf dafür überhaupt zu haben.
Also das heißt, ihr spielt dann letzten Endes mit Kerrigan ja auch auf Festivals, auf die du auch selber gerne gehen würdest, weil die sind halt nicht Wacken-Ausmaße.
Ja, doch, also ich, wenn ich so dran zurückdenke, jetzt gerade an 25, wir waren auf dem Detze, das war ein großartiges Festival, da hatten wir wirklich auch viel Spaß. Da sind wir einen Tag vorher angereist, hatten natürlich auch den Vorteil, dass wir uns da in so einem Airbnb einhausen konnten vorab. Das macht so eine ganze Sache natürlich viel gediegener. Und wenn man auch als, das ist halt auch das Gute, als Künstler hat man die Möglichkeiten, so von dem ganzen Trubel auch einfach mal sich ein bisschen abzusetzen und ins Backstage zu sitzen, wenn es einfach zu viel wird. Und den Vorteil haben wir einfach. Und ich glaube, hätte ich die Möglichkeit damals gehabt, hätte ich die sicher nicht genutzt. Ja, aber ja, jetzt kann ich die Lorbeeren irgendwie, wie sagt man, pflücken. Ja.
Ja. Mein erstes Wacken war auch 2010. Ne? Ich glaube, das hatten wir schon mal festgestellt. Und mir ging es ähnlich. Maiden damals Headliner, soweit ich weiß, 2010.
Maiden hat donnerstags gespielt.
Ja, genau. Deswegen bin ich auch hingefahren und war noch ganz frischer Heavy-Metal-Fan, würde ich mal sagen. Ja, und ich hatte auch so einerseits, also ich war aus unserer Gruppe, glaube ich, der die meiste Zeit vor der Bühne abhing. Ich bin dann auch recht schnell in dieses kleinere Nebenzelt abgedriftet, wo die ganze Zeit so kleine Bands sich die Klinke in die Hand gegeben haben und fand das irgendwie einfach inspirierender als diese großen Show-Acts, die dann da eine Stunde aufbauen, ihre professionelle Show abreißen und dann ist das Ganze wieder vorbei. Ja, und weil du gesagt hast, Festival-Trends, ich glaube, der Trend ist einfach hin zu Kommerz, Abzocke, immer weniger Musik, immer mehr Zirkus drumherum. Das war damals auch schon so, ich meine 16 Jahre her, aber da gab es auch schon, also gab wortwörtlich ein Zirkuszelt auf Wacken. Also das steckt ja schon im Namen drin und es gab irgendwelche Wrestling-Shows und irgendwelche Mittelaltermärkte und das ist, hat für mich halt einfach null mit der Musik zu tun. Ich will ein Festival, wo es ein paar Bierstände gibt, noch was Geiles zu essen. Und eine Bühne und das reicht mir. Und das triffst du halt zum Glück im Underground immer noch an oder sogar immer mehr, kann man fast sagen. Gibt viele richtig geile Festivals, auf denen wir teilweise auch schon gespielt haben. Keep It True würde ich auf jeden Fall auch nennen. Aber auch kleine Sachen von Veranstaltern in irgendwelchen Städten, die einfach sagen, alles klar, wir laden jetzt 6 geile Bands ein, die wir irgendwie feiern. Eine davon ist vielleicht ein bisschen größer, damit es auch ein paar Leute zieht. Und dann ist es eine runde Sache. Ne? Also so Shows vor 300 Leuten finde ich eigentlich ist die perfekte Größe. Mhm. Und Festivals an sich, die jetzt, also klassische Festivals wie Rock am Ring, Wacken oder selbst Partisan, das ist mir alles irgendwie zu groß. Und ich nutze das Angebot auch nicht. Wenn ich ein Festival habe, wo am Tag 30 Bands spielen, dann gucke ich mir davon 4 an, die ich wirklich gut finde. Und nochmal eine Handvoll, die ich vielleicht so nebenbei mitnehme, aber dafür muss ich dann auch keine 200 Euro ausgeben. Also,
ja, also da können wir uns auf jeden Fall alle die Hand reichen, denke ich mal. Also das geht mir genauso. Mein erstes Wacken war noch nie. Ich war nämlich noch einfach gar nicht da und ist es jetzt halt auch Ausmaße angenommen, die ich mir, glaube ich, auch nicht mehr antue. Mein Stammfestival war das Rockharz hier in Beinstedt. Das ist bei mir um die Ecke im Harz. Das ist ja auch eins der größeren mittlerweile deutschen Festivals, wo wirklich große Namen auch sind. Und das hat, als ich das erste Mal da war, so mit 8.000, 9.000, 10.000, war das noch okay. Das hat sich auf einem riesen Gelände verlaufen. Und jetzt mittlerweile sind wir auch schon bei 25.000 angekommen. Und das ist halt so eine Zahl, die schon nervt, wenn man vor Ort ist. Also die Bühnen stehen nebeneinander, die überschneiden sich nicht, da muss man nicht weit laufen oder so. Aber es ist halt schon so, wenn man jetzt sagt, wir treffen uns bei Bierstand XY, dann brauchst du schon mal einen halben Tag dahin, um dich da irgendwo durchzuwühlen. Und das ist schon nicht mehr romantisch. Und ich bin mittlerweile als Redakteur und Fotograf auch tatsächlich auf diesen Festivals unterwegs, wie ihr sagt, auch hier in der Gegend dann zum Beispiel, wo ich gefühlt jedem die Hand schütteln kann, der da ist. Und das macht es irgendwie, ja, das macht es aus, diese Underground-Festivals. Und ja, ein Stück weit kann ich dir da halt widersprechen, Bruno, weil du sagst, ja, auf der einen Seite, es gibt schon viele Festivals, die immer mehr mit Kommerz kommen. Es kam dieses Download-Festival irgendwie nach Deutschland, was vorher eigentlich woanders lief. Und alles ein bisschen komisch, was da so drumherum war. Und wenn man vor Ort ist, merkt man auch, es wird nicht so viel Wert auf die eigentliche Musik gelegt, weil das Einzige, was nicht gut ist, ist der Sound. Und aber dafür kannst du halt 300 Cocktailbuden besuchen oder so. Ne? Da weiß man halt, wo der Fokus liegt. Aber auf der anderen Seite gibt es doch tatsächlich wirklich immer mehr kleine Festivals. Also wir haben einen Festival-Guide bei Time for Metal. Und wenn ich sehe, wie viele Festivals da jedes Jahr hinzukommen, wo jetzt irgendwer sagt, ja, hier in meiner Region gibt es halt nichts. Die Leute müssen immer 200, 300 Kilometer fahren und jetzt machen wir wieder ein neues Festival. Ist doch auch ein Trend, oder nicht?
Ja, ist aber kein Widerspruch, hatte ich, glaube ich, so ähnlich gesagt. Ne?
Genau, also in beide Richtungen, ja. Genau.
Ich wollte noch dazu sagen hier, weil wir haben jetzt aber aus unserer Sicht, glaube ich, wenig über Trends geredet, aber ich bin, glaube ich, dabei, so die Trends zu erfahren. Und zwar, ich habe einen YouTube-Channel entdeckt, der wahre Lukas heißt der, und der reviewt einfach seit 2018 eben Metal-Festivals. Auch wenn ich kein Festivalgänger bin, finde ich das einfach immer interessant und der hat eine sehr angenehme, ruhige Art, das rüberzubringen. Und hat mich letztens wieder auf Festival gebracht, auf dem ich damals öfters war, aufs Ragnarök. Ich hatte damals eben so eine ziemliche Pagan-Phase auch und verbunden eben mit der Black-Metal-Phase, die teils noch anhält, aber wie dem auch sei. Das hat mich zurückerinnert an Zeiten, das war wirklich auch eine angenehme Stimmung damals auf dem, weil es hat noch eine gute Größe zur damaligen Zeit, aber ich habe jetzt auch da auf dem Billing gesehen, mittlerweile haben da auch Bands wie Kanonenfieber schon gespielt und es wird, glaube ich, so was ich da raushöre, auch immer größer. Es ist immer so die Gefahr, wenn man so einen bestimmten Punkt überschreitet, dass man halt diesen einen Szene-Charakter verliert, wenn man sich die entscheidet, dann eben so richtige, keine Ahnung, Crowdpleaser mit reinzunehmen, wie Kanonenfieber, weil, also wenn ich an das Publikum damals zurückdenke, würde mich wundern, wenn die wirklich sowas auf der Bühne sehen wollten.
Es wird halt, ich finde, mit der Größe wird es immer beliebiger. Ne? So je größere Bands du reinholst und auch Bands, die so ein bisschen Publikum anziehen sollen, das eigentlich außerhalb von der Zielgruppe liegt, nimmst du Kanonenfieber oder irgendwas dazu, ne? Was halt auch so die, ich nenne es jetzt mal die Metal-Normalos mit reinholt oder den einen oder anderen Sabaton-Fan. Nichts gegen Sabaton-Fans an dieser Seite.
Doch.
Ich weiß ja nicht, wie viele davon zuhören, aber egal.
Ja, dann,
Es wird halt irgendwie immer beliebiger und der Kern von diesem Festival, wenn es jetzt zum Beispiel ein Heavy-Metal-Festival sein soll, wird halt so ein bisschen ausgehöhlt, wenn dann so diese Touristen mit dazukommen. Vielleicht sind wir oder ich da Hardliner, aber ich finde schon, es müsste mehr Underground, mehr richtige Szene geben, die auch mal lokal entsteht und auch bei dem bleibt, was sie halt macht und nicht sagt, ja, wir haben jetzt Angst, wir müssen noch 50 Tickets mehr verkaufen, also nehmen wir noch 2 Black-Metal-Bands mit rein, hat zwar mit dem Rest nichts zu tun, aber dann kommen halt die paar Hansele da auch noch. Ne? Das ist ja oft, scheint es so, das Kalkül der Veranstalter zu sein und das ist was mich ja oft ja, aufregt.
Sabaton-Bashing ist sehr beliebt bei uns im Magazin. Das ist so ein Running-Gag eigentlich.
Okay,
aber wir hatten auch schon den Joachim, den Sänger von Sabaton, bei uns im Podcast. Einer der liebsten Menschen dieser Welt. Also egal, ob man mit der Musik was anfangen kann oder nicht, aber trotzdem einer der coolsten Typen.
Das ist
muss
cool.
Man auch mal festhalten. Und ja, also ich war da auch mal irgendwo an dieser Schnittstelle. Wir haben ja auch ein kleineres Festival im Harz, Hamburger Metal-Nacht, das ich sehr gerne supporte. So auch um die 500 Leute kommen da meistens hin. Und da war es auch eher so, dass ich dann eher mal so gesagt habe, ja, wollt ihr nicht denn doch mal diese eine Band dazu nehmen, die euch ein paar Leute zieht? Und die haben das konsequent durchgezogen und wirklich viel Underground gemacht. Natürlich kennt man auch ein paar Namen, aber jetzt längst nicht in der Größenordnung Kanonenfieber oder so, sondern da spielen dann halt wirklich, ich sag mal, jetzt in diesem Jahr Ill-Disposed als einer der Headliner. Das ist halt auch ein Name, aber es ist jetzt längst kein Crowdpleaser oder irgendwas, was man nimmt, damit jetzt irgendwie 500 Leute mehr kommen.
Ja, Namen sind ja voll okay.
Ja.
Sorry. Ja. Dinosaurier.
Ja, und auch da hast du wieder den perfekten Schlusspunkt. Die 10 Minuten sind um. Ja, ne? Je weniger Bananen und Dinosaurier, desto besser. Das halten wir mal fest, auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr cool. Dann haben wir das Thema auch auf jeden Fall sehr gut rumgebracht und haben da verschiedene Aspekte abgesteckt. War mir ein sehr, sehr großes Vergnügen, mal eine Band abseits unserer Wohlfühlzone da zu haben, mal für die Oldschool-Fans und Kerrigan. Also wer da Bock hat, hört da wirklich mal rein. Wer gerne mal die alten Priest-Sachen auflegt oder die Namen, die wir auch schon genannt haben, dann werdet ihr da auf jeden Fall auch glücklich mit werden. Und glücklich werden wir immer mit unserem Outro. Da dürft ihr nämlich einen Song euch wünschen. Wir haben vorhin schon mal einen Song von eurer Band gehört und jetzt könnt ihr euch einen Song wünschen, der im Outro gespielt wird. Ich weiß nicht, ob ihr euch da einigen könnt auf eine Band oder ob ihr da Xing Shang Chong macht oder so. Ja.
Darf ich? Ja, eine meiner Lieblingsbands und ich habe Jonas damals in diesem Geburtsstundentag von Kerrigan damit angesteckt und zwar die Band heißt The Chameleons oder nur Chameleons und du wolltest Don't Fall, ne, den Song von der legendären Scheibe Script of the Bridge.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer dass ich sage, danke fürs Zuhören und wenn es beim nächsten Mal wieder heißt, leise war gestern der Time for Metal Podcast und der Flo wieder am Apparat ist oder auch der Kai oder der Simon, die hört ihr demnächst mal wieder. Heute waren Jonas und Bruno von Kerrigan dabei. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke und ciao.
In his autumn for the winter comes man's last mad surge of youth.
What on earth are you talking about?